SWR 2. In Reflexe geht es heute um die berühmte und legendenumrankte Formation von Schriftstellerinnen und Schriftstellern in der alten Bundesrepublik, die Gruppe 47. Der Berliner Literaturkritiker Helmut Pöttinger hat sachkundig und unaufgeregt quasi eine Biografie der Gruppe 47 verfasst, eine umfassende Darstellung von Mythos und Realität. Entstanden ist die Gruppe 47 als Diskussionsforum und Lesewerkstatt für junge Schreibende und sie hat den deutschen Literaturbetrieb nachhaltig geprägt. Der in diesem Jahr mit dem Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik ausgezeichnete Verfasser ist jetzt Gast von Literaturredaktor Hans-Ulrich Probst.
Helmut Pöttinger, herzlich willkommen. Vielleicht müssen wir zuallererst sagen für die Hörerinnen und Hörer, wer oder was war, ist die Gruppe 47?
Es ist die berühmteste Schriftstellervereinigung, die es in Deutschland gab. Von 1947 bis 1967 existierte diese Gruppe, die allerdings kein Verein war, keine Satzung hatte, sondern nur einmal im Jahr, am Anfang zweimal im Jahr zusammengerufen wurde von Hans-Werner Richter, um über literarische Texte zu diskutieren. Diese Gruppe wurde dann politisch sehr bedeutsam als Opposition im Adenauerstaat und sie hat gleichzeitig den Literaturbetrieb definiert durch große Autoren wie Böll, Grass, Ingeborg Bachmann, die durch die Gruppe 47 berühmt wurden.
Für jene, die es genau wissen wollen, gibt es schon ziemlich viel Literatur darüber. Sie haben jetzt nochmals eine größere Gesamtdarstellung gewagt. Warum dies, das erläutern Sie im Vorwort. Und ich würde vorschlagen, Helmut Pöttinger, Sie lesen uns mal einfach die erste Seite. Da kommen schon ganz viele Fragestellungen zum Vorschein, die Sie motiviert haben, diese Arbeit auf sich zu nehmen. Bitte.
Gut, die Einleitung heißt Literatur zwischen Markt, Macht und Medien. Ein Gespenst geht um im deutschen Literaturbetrieb, das Gespenst der Gruppe 47. Obwohl sie seit fast einem halben Jahrhundert nicht mehr existiert, geistert sie noch immer durch die Debatten. Mal als Popanz, mal als Vorbild, mal als abschreckendes Beispiel. Was es mit ihr auf sich hatte, wissen die meisten allenfalls noch durch Gerüchte und meinungsstarke Thesen. Großen Einfluss auf die Art und Weise, wie über diese Autorenvereinigung gesprochen wird, hat zudem die Tatsache, dass einige ihrer Protagonisten im Grunde bis heute den literarischen Diskurs bestimmen. Wenn Günter Grass, Marcel Reich-Ranicki oder Martin Walzer auftreten oder anderweitig ihre Ansichten kundtun, findet das immer noch den stärksten Widerhall in den Medien. Sie sind Debattenkönige, Auslöser für Streitgespräche und Artikelserien. Sie mögen polarisieren, aber ihnen gehört immer noch die Aufmerksamkeit. Man wendet sich von ihnen ab, längst hat man Haltungen der Ablehnung oder der Verachtung kultiviert, aber ihre Namen sind nach wie vor Markenzeichen. Noch als 80- bis 90-Jährige schaffen sie es eher im Mittelpunkt zu stehen als die meisten Protagonisten der Autorengenerationen danach. Der Verdacht liegt nahe, dass sie die Mechanismen ihrer öffentlichen Wirkung bei der Gruppe 47 gelernt haben. Denn dort wurde die Literatur zum Betrieb. Die Gruppentagungen waren eine Art Praktikum für rhetorische Mittel, für moderne Kommunikationstechniken, für die Praxis der Vernetzung, noch ehe überhaupt die Begriffe dafür gefunden wurden. Die Ausgangsbedingungen hätten nicht idealer sein können. Man traf sich einmal, nur in den Anfängen auch zweimal im Jahr, 3 Tage lang, und diese 3 Tage waren der Katalysator des literarischen Lebens. Es gab keinerlei Konkurrenzveranstaltungen, keine Festivals oder sonstige Events. Alles konzentrierte sich auf die jeweilige Tagung der Gruppe 47. Deshalb liegt es nahe, genauer hinzusehen, wie sich hier der Literaturbetrieb verdichtete, wie hier all das entwickelt wurde, was heute als selbstverständlich gilt. Vor allem auch alle Aspekte der Medialisierung und Kommerzialisierung von Literatur.
So beginnt Helmut Pöttingers sehr anschaulich geschriebene Studie, die Gruppe 47, als die deutsche Literatur Geschichte schrieb und auf diesen Aspekt der eigentlichen Schöpfung des heutigen Literaturbetriebs durch die Gruppe 47 am Ende ihrer Geschichte, die eben ja schon 45 Jahre zurückliegt. Also vor 65 Jahren hat es begonnen und nach 20 Jahren war mehr oder weniger Schluss. Es gab dann noch 2, 3 Wiederbelebungsversuche. Aber von den 34 Treffen insgesamt fand die Hälfte zwischen 1947 und 1955 statt und nachher wurde der Rhythmus anders, zudem noch der Charakter veränderte sich. Was war für Sie, nebst dem Gehörten, das erkenntnisleitende Interesse für diese große Arbeit? Eben, es gibt von Heinz Ludwig Arnold schon ein Buch, es gibt Einzelaspekte, es gibt vom Begründer dieser ja fast monomanischen Figur, wie man das sich da heute auch nicht mehr vorstellen kann für eine solche Veranstaltung. Von Hans-Werner Richter gibt es Darstellungen, es gibt seine Tagebücher jetzt. Also man kann eigentlich schon viel wissen. Was wollten Sie vor allem herausstellen?
Eine umfassende Geschichte, die das wirklich erzählt, von Anfang bis Ende, gibt es tatsächlich nicht. Und vor allem hat sich in den letzten Jahren so ein Mythos um die Gruppe 47 entwickelt, so Legendenbildungen, dass das immer wieder als Begriff genommen wird und jeder glaubt zu wissen, was er da sagt. Es haben sich so Mythen festgesetzt, wie dass die Gruppe 47 eigentlich identisch war mit Günter Grass und der politischen Position, die Günter Grass heute vertritt. Das wird alles auf so einen sozialdemokratischen Realismus verengt, was de facto überhaupt nicht stimmt. Und es gab in den letzten Jahren, vor allem von der jüngeren Literaturwissenschaft, Versuche, die Nazi-Vergangenheit von einzelnen Mitgliedern der Gruppe 47 in den Mittelpunkt zu stellen und so auch die gesamte Rezeption der Gruppe 47 entscheidend zu ändern. Und das hat mich natürlich interessiert. Was war eigentlich diese Gruppe 47 wirklich, von der heute jeder spricht? Aber was es genau damit auf sich hatte, das weiß man eigentlich nicht. Und das waren Autoren, die mich sehr geprägt haben. Und das hat mich natürlich interessiert, auch meine eigenen Prägungen einmal auf den Spur zu kommen.
Gut, dann versuchen wir das jetzt zu vertiefen. Was war sie denn wirklich? Beginnen wir mit den Anfängen, Helmut Böttiger.
Es begann einfach damit, dass Hans-Werner Richter, ein politischer Publizist, seine Zeitschrift, die hieß Der Ruf, das war eine Zeitschrift für die junge Generation nach 1945, diese Zeitschrift musste er verlassen, weil er sich mit der amerikanischen Besatzungsmacht überworfen hatte durch seine sozialistischen Vorstellungen. Und er hat die Literatur im Grunde als Ersatzfeld gesehen, da er diese politische Zeitschrift nicht mehr weiterführen konnte, gleichzeitig auch Reportagen geschrieben hat, Romane geschrieben hat, die einen starken Reportagecharakter hatten über diese Generation, die im Krieg verheizt wurde, hat er einfach befreundete Schriftsteller versammelt, um über literarische Texte zu sprechen. Das ist die Gründung der Gruppe 47, die als solche gar nicht in den Statuten stand und auch der Name stand nicht in den Statuten. Man hat als junger, unbekannter Autor in Werkstattgesprächen sich über literarische Texte unterhalten, um zu definieren, wie kann eine Gegenwartsliteratur, eine junge deutsche Literatur direkt nach 1945 eigentlich aussehen? Und das Wichtigste, was man dazu sagen kann, ist, dass diese jungen, unbekannten Autoren noch überhaupt kein Netzwerk in den Medien hatten. Beherrschend in den Medien waren bis zum Ende der 50er Jahre die Autoren der sogenannten inneren Emigration. So wollten sie sich gern selber sehen. Das waren 50- bis 70-jährige Herren, die irgendwie im Nationalsozialismus sich kompromittiert hatten, mal mehr oder weniger, und die Macht in den Feuilletons und in den Rundfunkanstalten hatten. Und dagegen wollten diese jungen, unbekannten Autoren sich selber definieren und versuchen, sich darüber zu verständigen, was können wir unter diesen Bedingungen tun. Es war überhaupt nicht abzusehen, dass das einmal wichtig werden würde und seinerseits zum wichtigen Faktor des Literaturbetriebs werden würde.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig aus der Distanz. Wir haben so das Gefühl, ja klar, die Heinrich Bölls, die Martin Walser, Günter Grass sind einfach aufgetaucht und haben eingeschlagen. Die 50er-Jahre-Realität war wirklich eine ganz andere. Wir haben das jetzt ja gerade diesen Herbst mit dem Buchpreis ausgezeichneten Roman von Ursula Krechel, Landgericht, auch sehr detailliert nachgewiesen bekommen, wie stark die Altnazis oder eben der alte Geist auch die kulturelle oder intellektuelle Hegemonie beanspruchte noch eben weit in die Nachkriegszeit hinein. Und da waren diese Jungtürken wirklich Dissident in dem Sinn gegenüber dem Mainstream, der von Figuren wie Friedrich Sieburg, Günter Blöcker oder Hans-Egon Holthusen geprägt wurden und Autoren wie ja, Bergengrün, Carossa oder vielen jetzt doch ziemlich abgesunkenen Namen. Nicht? Da war schon ein Aufbruch.
Das ist ganz entscheidend. Das ist auch einer der wichtigsten Stoßrichtungen in meinem Buch. Erstmal zu beschreiben, wie sah die literarische Situation am Anfang der 50er Jahre überhaupt aus. Und das ist tatsächlich in Vergessenheit geraten. Die spätere Bedeutung der Gruppe 47 durch Autoren wie Grass oder Böll in den 60er Jahren hat verdeckt, dass in den 50er Jahren ein ganz anderer Ton herrschte. Wirklich ein restaurativer Ton. Es war an der Tagesordnung bis in die politische Sphäre hinein das Weiterleben antisemitischer Töne, nationalsozialistischer Töne. Viele Führungskräfte im Nationalsozialismus waren auch Führungskräfte im Kulturbetrieb, im politischen Betrieb der Adenauer Republik. Und ganz entscheidend in diesem Zusammenhang ist ein Zitat von Marcel Reich-Ranicki, einem jüdischen Literaturkritiker, der Ende der 50er Jahre aus Polen nach Deutschland kam. Marcel Reich-Ranicki wandte sich dezidiert gegen das Weiterleben des nationalsozialistischen Vokabulars. Er wandte sich gegen die herrschenden Autoren im Literaturbetrieb, namentlich gegen Günter Blöcker, und warf Günter Blöcker und anderen vor, dass sie jetzt gegenüber der Gruppe 47 dieselben Töne anschlagen, wie sie einige Jahre vorher gegen die Juden angeschlagen hatten. Und Marcel Reich-Ranicki definiert sich ganz explizit als Jude mit der Gruppe 47. Die Gruppe 47 ist für ihn explizit als Jude das Forum, um in der Bundesrepublik gegen die Kontinuität des Nationalsozialismus Stellung nehmen zu können. Und das ist ein ganz entscheidender Vorgang, der von vielen, gerade jüngeren Literaturwissenschaftlern, verkannt wird, dass in den 50er Jahren der Nationalsozialismus in Deutschland in den etablierten Strukturen weiterlebte und die Gruppe 47 genau das Gegenteil war, ein Versuch, Demokratisierungsprozesse in der Bundesrepublik zu schaffen, auch wenn man selber noch gar nicht so richtig wusste, was das ist, aber man wollte anders sein.
Marcel Reich-Ranicki gibt jetzt gleich auch ein Stichwort sozusagen für die erste Veränderung. Es waren, wie Sie dargelegt haben, zunächst eigentlich nicht öffentliche, nur auf Einladung zu besuchende Tagungen. Also nur wer eine Postkarte von Hans-Werner Richter bekam, war eigentlich willkommen. Und zunächst wurde wirklich über Texte gesprochen in der sozusagen solidarischen Kritik unter lauter Schreibenden. Das Glück war, dass da wirklich dann auch schon die großen Talente aufgetaucht sind, nebst dem älteren Günter Eich, der den ersten Preis dann gewann, aber eben auch Heinrich Böll, Ilse Eichinger, die junge Ingeborg Bachmann und in den 50er Jahren dann Walser und Grass. Also es war das Glück, dass das Gespür für die Talente da war. Aber die erste Zäsur war dann ja doch, dass eben nicht nur Autoren auftraten, sondern dass plötzlich die Kritiker, und zwar eben die neue Kritikergarde, einen wesentlichen Raum bekam an diesen Tagungen, nicht, Helmut Böttiger? Was hat das verändert?
Das ist etwas, was Hans-Werner Richter am Anfang gar nicht absehen konnte. Er wollte ein literarisches Werkstattgespräch unter Autoren. Man wollte über Texte diskutieren und auch hart kritisieren. Die Kritik war ein ganz wichtiges Instrumentarium, auch zu politischen Entscheidungsprozessen. Das war Hans-Werner Richter sehr wichtig, das Phänomen der Kritik, die Instanz der Kritik. Es hat sich dann im Laufe der Jahre herausgestellt, dass sich natürlich einzelne Personen vor allem als Kritiker positionierten. Und Ende der 50er Jahre war es soweit, dass in der ersten Reihe bei diesen Gruppensitzungen bestimmte Leute saßen, die sich eindeutig als Kritiker positionierten und die Diskussion im Grunde an sich rissen. Es hat sich also eigentlich unmerklich verändert, für Hans-Werner Richter zunächst gar nicht so richtig zu kontrollieren, dass es nicht mehr ein kollegiales Werkstattgespräch unter Autoren war, die sich auch heftig verrissen haben, sondern dass sich eine Arbeitsteilung herausbildete, Autoren, die immer mehr schwiegen, und Kritiker, die einzig und allein als Kritiker auftraten und gar keine Autoren mehr waren und als Kritiker ihre eigene Position im Literaturbetrieb definierten und auch ihre Macht im Medienbetrieb vorantrieben, dass sie natürlich Leute wie Marcel Reich-Ranicki, die großen Kritiker waren Walter Jens, Hans Mayer, Walter Höllerer, Joachim Kaiser, die dann diese Gruppentagungen immer mehr dazu verwandten, sich selber als wichtige Instanz im Literaturbetrieb zu positionieren und diese Tagungen zu einer Art Literaturmesse machten. Es ging darum, jedes Jahr wurde neues Frischfleisch eingeführt, junge Autoren, die wurden begutachtet von den Kritikern und wer es schaffte, wer da durchkam, war im Literaturbetrieb als Autor im Grunde gemacht. Und das hat sich natürlich von den Ursprüngen, die Hans-Werner Richter im Sinn hatte, dann weit entfernt. Das ist ein wichtiger Strang in der Geschichte der Gruppe 47, dass der Literaturbetrieb im heutigen Sinn da entwickelt wurde, ohne dass der Initiator das im Blick hatte.
Also eben den Betrieb gab es zuvor eigentlich gar nicht. Und dann sind nach den Kritiken oder gleichzeitig sind ja auch Verleger, Lektoren, also die ganze Branche ist auch aufgetaucht. Das beschreiben Sie auch anschaulich, wie als, was ja sozusagen als Höhepunkt oder auch ein Wendepunkt, eben dann schon, weil es so nicht weitergehen konnte, beschrieben wird, als Günter Grass aus dem ersten Kapitel der Blechtrommel las, 1958, sollte natürlich der Preis der Gruppe, der nicht jedes Jahr vergeben wurde, wieder vergeben wurde. Aber Richter hatte gar kein Geld und ist dann sozusagen mit dem Hut von Verleger zu Verleger gesprungen, bis man am Schluss mehr als 5000 D-Mark, damals eine erkleckliche Summe, beieinander hatte. Nicht? Also es kamen wirklich alle Agenten des heutigen Literaturbetriebs, kamen dort zusammen, wo eigentlich zunächst das einfühlsame Kollegengespräch intendiert gewesen wäre. Nicht? Und daher kommt natürlich auch die Mythifizierung oder die Dämonisierung teilweise auch, weil wer durchfiel bei der Gruppe 47, hat es nachher schwer. Das zeigen Sie an vielen Einzelbeispielen.
Das war das Nadelöhr, durch das ein junger Autor durch musste. Es gab nur die Instanz der Gruppe 47. Das war der Literaturbetrieb im Kleinen. Und es ist natürlich schon interessant, wie sich das entwickelt hat. In den 50er Jahren war es zwangsläufig für junge Autoren, dass sie zur Gruppe 47 stießen. Es hätte für Ingeborg Bachmann, für Günter Grass, für Heinrich Böll gar kein anderes Forum gegeben, wenn man angefangen hat zu schreiben. Die etablierten Feuilletons haben über junge Autoren die Nase gerümpft. Es gibt Sätze von Hans-Egon Holthusen oder Friedrich Sieburg, dass junge Literatur irgendwie Quatsch ist. Die müssen erst noch Erfahrungen sammeln, die müssen sich an den Älteren orientieren. Und es gab da eine große Gebärde, dass man auf religiöse Texte Wert legte und auf die antiken Klassiker. Goethe wurde sehr hochgehalten. Junge Autoren, die mussten sich erst mal von dem Ruch des Unreifen befreien. Also stießen alle zur Gruppe 47 und dadurch, dass dann diese Gruppentagungen der Schauplatz war für neue literarische Texte, entwickelte sich auch ein Marktcharakter. Und die Szene, wie Günter Grass aus der Blechtrommel liest, ist von daher eine Urszene für den deutschen Literaturbetrieb. Das ist zu vergleichen mit dem heutigen deutschen Buchpreis. Alle Verleger, die da waren, haben gemerkt, das ist ein Riesentext, das ist ein Buch, da wird die gesamte deutsche Gegenwartsliteratur plötzlich ins Gespräch kommen. Die wird in der Öffentlichkeit eine Rolle spielen, wenn so ein großer Wurf da ist. Davon profitiert jeder, davon profitieren auch andere Autoren, andere Verlage. Und die haben dann deswegen alle gesammelt, um diesen Preis zu vergeben und Günter Grass diesen Auftritt zu verschaffen, weil das hatte für die deutsche Literatur generell und für die deutsche Verlagslandschaft natürlich einen großen Vorteil. Man stand plötzlich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und so hat sich die Gruppe 47 zum Marktplatz entwickelt, zur Literaturmesse, wo der Autor nach Marktwert taxiert wurde.
Die berühmten Schneeballeffekte, die dann folgen. Es gibt aber trotzdem eine Reihe von gewichtigen Außenseitern, die eigentlich nie dabei waren. Wenn wir jetzt auch aus der Distanz von, wenn man die Namensliste der Tagungsteilnehmerinnen und Teilnehmer liest, ist das schon ein Huesu, aber es sind auch sehr viele vergessen. Andere Namen, wenn ich jetzt an die Schweiz denke, Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt, überhaupt auch die Theaterautoren tauchen eigentlich kaum auf, obwohl die damals ja, die hatten schon eine marktbeherrschende Stellung fast im deutschen Theater der 50er und 60er Jahre. Die haben da aber nie teilgenommen, ebenso wird ja auch wie Wolfgang Köppen. Andere waren dabei, Uwe Jonsson, wir wollen nicht zu viele Namen nennen, aber es ist doch auffällig.
Bleiben wir mal bei der Schweiz, weil das ist natürlich ein interessanter Vorgang. Die Schweiz war für die Gruppe 47 vor allem Max Frisch und zwar, weil er mit Ingeborg Bachmann liiert war. Und Max Frisch konnte nicht zur Gruppe 47 wegen Ingeborg Bachmann. Die Königin beanspruchte den Schauplatz für sich und Max Frisch hätte die Kreise der Königin dort gestört. Und da war natürlich die Rezeption der Schweizer Literatur von daher von vornherein verengt. Max Frisch ging nicht. Und hinzu kommt noch etwas anderes. Bis zum Ende der 50er Jahre war es so, dass die Gruppe 47 aus jungen, unbekannten deutschen Autoren sich zusammen stellte. Und die hatten ein gemeinsames Selbstverständnis oder wollten überhaupt zu einem gemeinsamen Selbstverständnis kommen. Es schied von vornherein aus, andere Erfahrungsbereiche mit reinzunehmen. Das waren unbekannte Autoren, die wussten gar nicht, dass sie wichtig werden würden und wollten erstmal Gleichgesinnte sammeln mit gleichen Erfahrungen. Von daher waren auch die Emigranten, die Älteren, die spielten keine Rolle, weil
die Rückkehrer,
weil die zum Teil schon etabliert waren, die hatten Verlage, die hatten Veröffentlichungen, die hatten andere Erfahrungen, die waren für diese jungen Autoren eigentlich etablierte Autoren, die gar nicht ihrem gemeinsamen Selbstfindungsprozess entsprachen. Genauso war es natürlich mit der Schweiz. Friedrich Dürrenmatt war zu weit weg und Max Frisch, das ist eben dieser lustige Sonderfall, der ging wegen Ingeborg Bachmann nicht. Wobei Österreich schon integriert wurde durch Ingeborg Bachmann, durch Ilse Eichinger, Paul Celan wurde als Wiener Autor da mit eingeladen. Aber wichtig ist das gemeinsame Selbstverständnis von deutschen unbekannten Autoren, die zusammen nach Wegen suchten, bekannter zu werden. Von daher schieden bekanntere Autoren eigentlich aus, dass die da eingeladen werden sollten, weil die waren ja schon bekannt. Das ist der wichtige Gedankenschritt.
Und es schloss die Emigrantinnen und Emigranten eigentlich aus. Und da wurde auch dann, als es die Gruppe nicht mehr gab, verschiedentlich polemisiert, dass da ein blinder Fleck war, dass man eigentlich auch den Reichtum, den die Emigrantinnen und Emigranten in diese deutsche Literatur hätten einspeisen können, dass der nicht wahrgenommen wurde. Nicht?
Nun ist es so, dass die wichtigsten und weitaus meisten Emigranten in die DDR kamen. Und Emigranten, die tatsächlich in die frühe Bundesrepublik kamen, die kann man an einer Hand abzählen. Der wichtigste Fall ist Alfred Döblin, der dann entsetzt, ob der Bedingungen im Adenauerstaat dann sofort wieder nach Frankreich zurückging. Also die Emigranten waren auch gleichbedeutend mit der DDR. Das ist ein wichtiger Fall. Und dann gibt es die Konstellation, einer der bekanntesten Emigranten war Hermann Kästen, der im Literaturbetrieb der Bundesrepublik relativ früh schon eine Rolle spielte. Der schrieb in vielen Zeitungen. Er war als Name sehr gefragt. Er war ein etablierter Autor. Und Hans-Werner Richter hat um diesen Hermann Kästen geworben. Es gab eine kurzlebige Zeitschrift der Gruppe 47, die Literatur, für die Hermann Kästen geschrieben hat. Und Hans-Werner Richter hatte am Anfang mit ihm ein gutes Verhältnis. Das wurde dann zum Problem, weil Hermann Kästen als älterer Emigrant, der in den USA gewesen war, ein Antikommunist war. Und für Hans-Werner Richter als einer, der die Opposition im Adenauerstaat verkörpert hat, war wichtig, Verbindungen zur DDR zu schaffen. Und der Antikommunismus war ein Schmiermittel in der frühen Bundesrepublik, auch die Kontinuität des Nationalsozialismus zu verschleiern. Und man trennte sich dann an der Einschätzung zur DDR. Hans-Werner Richter wollte Kontakt zur DDR, obwohl er immer ein absolut überzeugter Demokrat war. Aber Hermann Kästen war ein expliziter Antikommunist. Und das war dann auch ein Trennungsstrich zwischen der Gruppe 47 und den Emigranten, wie man sich DDR-Autoren gegenüber verhalten hat. Das ist nicht ganz zu verkennen.
Ja, wir waren mitten in der Epoche des Kalten Krieges damals. Jetzt, Sie haben es gesagt, mit Günter Grass, also Ende der 50er Jahre, kommt dann schon diese Kommerzialisierung, diese Mediatisierung. Die hat ja dann auch die Gruppe irgendwann gesprengt. Es gab dann Tagungen im Ausland, in Schweden die eine, in Princeton in den USA die andere, wo Peter Handke als ganz junger Autor seinen ersten Auftritt hatte, kurz vor der Publikumsbeschimpfung im Theater und den Hornissen als Roman, das war 1966. Also bis dahin war es eben, wie Sie jetzt erläutert haben, wesentlich eine Gruppe der Bundesrepublik und eben nicht von Schweiz und Österreich. Aus der Schweiz ist ja dann der noch sehr junge oder als Autor sehr junge Peter Bixel dazugestoßen, der auch einer der insgesamt 10 Preisträgerinnen und Preisträger war, eben mit lauter klingenden Namen. Krass haben wir erwähnt, aber auch Johannes Bobrowski, Martin Walser, eben Böll, Bachmann, Ilse Eichinger. Aber da beginnt es schon auseinander zu flattern, nicht? Also und das ist das Verrückte, wenn Sie sagen, das Gespenst ist eben noch da. Eigentlich beginnt die Agonie schon vor 50 Jahren, von heute aus gesehen beinahe, und trotzdem wird immer noch so viel davon geredet. Was bleibt denn jetzt von dieser Gruppe? Was bleibt?
Das war eine Zeit, die für die deutsche Literatur sehr untypisch war. Und heute gar keinen Vergleich haben kann. Zwischen 1947 und 1967 spielte die Literatur in der Bundesrepublik eine ungewöhnliche Rolle, eine außergewöhnliche Rolle. Sie war wichtig, sie war auch innenpolitisch wichtig. Die Gruppe 47 entwickelte sich zu einer außerparlamentarischen Opposition.
Gegen sie den Adenauer- und Erhard-Staat, nicht?
Genau, gegen die restaurativen Tendenzen, gegen diesen ganzen versumpften Moralkodex, den Überkommenen, gegen diese stickige Adenauer-Zeit. Das ist leider immer noch richtig, obwohl man dieses Wort von der stickigen Adenauer-Zeit eigentlich gar nicht mehr hören kann. Aber dagegen wandte sich die Gruppe 47, erwuchs von daher eine politische Bedeutung zu. Sie war gesellschaftspolitisch ein entscheidender Faktor und Autoren wie Heinrich Böll oder Günter Grass wurden zu einer Art moralischen Instanz. Sie waren plötzlich das Gewissen der Nation. Also die Literatur hatte eine Bedeutung, die sie heute gar nicht mehr haben kann, dass Schriftsteller auch gesellschaftspolitisch eine Rolle spielten. Und diese Funktion der Literatur, die war im symbolischen Jahr 1968 im Grunde beendet. Da war der Punkt erreicht, dass die Literatur nicht mehr ein Ersatz für Politik war, sondern da waren die politischen Demokratisierungsprozesse in der Bundesrepublik so weit vorangeschritten, dass durch einen Bundeskanzler Willy Brandt die Rolle der Gruppe 47 eigentlich überholt
wurde. Ja. Helmut Böttiger, Ihr Buch zeichnet diese entscheidenden Entwicklungen nach, gibt aber auch eine Fülle Porträts von Autoren, nämlich die zum Teil vergessen sind. Man merkt eben, es ist mehr eine Gruppe von Autoren als eine Gruppe und schließt dann mit der Erkenntnis, dass damals die Weichen gestellt wurden gegen die totale Mediatisierung, die dann weiterging. Und das zeichnet sich auch mit einem gewissen kritischen Impetus nach, bis zu den Dekadenzerscheinungen, kann man fast sagen, von Literaturkritik beim Schaulesen in Klagenfurt oder in einer Fernsehsendung wie Lesen von Ilke Heidenreich, also wo eigentlich das kritische Geschäft und die Auseinandersetzung mit Texten durch kompetente und kluge Leute nicht mehr viel Raum findet, nicht? Wenn wir das noch jetzt zum Schluss abrunden, wohin geht die Reise mit solchen Möglichkeiten, über Literatur zu sprechen, wie es die Gruppe 47 einmal war?
Das lag an der historischen Ausnahmesituation, dass man sich einmal im Jahr traf und über literarische Texte diskutiert hat und man plötzlich in das Rampenlicht der Öffentlichkeit geriet. Es war nicht beabsichtigt, dass der literarische Markt plötzlich in der Gruppe 47 entwickelt wurde. Und dieser Markt hat sich nach dem Ende der Gruppe 47 natürlich ausdifferenziert. Das ist etwas, was Hans-Werner Richter im Laufe der 60er Jahre immer wieder versucht hat zurückzudrängen. Er wollte die Tagungen immer wieder kleiner halten. Es sollten Werkstattgespräche wieder werden. Die Rolle der Kritiker sollte zurückgedrängt werden. Die Medien sollten ausgeschlossen werden. Es hat einfach nicht mehr funktioniert. Das Interesse der Öffentlichkeit war zu groß. Die Bedeutung der Gruppe 47, gerade für die Medien als Nachrichteninstanz, war einfach viel zu wichtig. Und von daher ist es ihm der Prozess im Grunde damals schon entglitten. Und heute haben wir das, was die Gruppe 47 einmal im Jahr war an drei Tagen. Heute haben wir das im Grunde an jedem Wochenende, das ganze Jahr über. Es gibt unermessliche Festivals, Events. Es gibt lauter Kulturfunktionäre, die gar nicht mehr von der Literatur herkommen, sondern von irgendwelchen Kommunikations- und Medienwissenschaften, die ständig neue Formate und Konzepte entwickeln und die Autoren werden da durchgejagt. Das ist eine Erweiterung der Mechanismen, die in der Gruppe 47 entwickelt worden sind, die man sich damals gar nicht vorstellen konnte. Aber Literatur ist eben auch ein Marktphänomen und trotz all dieser Entwicklungen taucht ja immer wieder ein Autor auf, der daran erinnert, dass es auch um Literatur geht und nicht nur um den Markt.
Helmut Böttiger, vielen Dank für diese Auskünfte. Und wer mehr wissen will, der lese die Gruppe 47, als die deutsche Literaturgeschichte schrieb, erschienen bei DVA.
Danke.
Reflexe. Hans-Ulrich Probst sprach mit dem Literaturkritiker Helmut Böttiger über seine sehr gut lesbare, informative Gesamtdarstellung der berühmten Gruppe 47. Wie gesagt, das Buch »Die Gruppe 47, als die deutsche Literaturgeschichte schrieb« ist in der deutschen Verlagsanstalt DVA erschienen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.